Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Advance Football, das sind unter anderem die beiden Gründer Joscha Balle, ich und Sabahuddin Mislimi, Sakko Mislimi, mir gegenüber sitzend, so wie fast jede Woche. Hallo Sakko, schön, dass du da bist.
Bekommst du Geld dafür, dass du Advance Football sagst? Hast du da irgendwie einen Vertrag mit jemandem?
Mit meiner Firma.
Das sind zwei Sätze, dreimal.
Im Gesellschafts.
Finde ich gut. Das ist schön.
Da prägt sich das ein, das Ganze.
Das tönt gut.
Wir sind dafür da, dir als Fußballtrainer oder deiner Trainerkolleginnen das Leben als Trainer, Fußballtrainer einfacher zu machen. Das machen wir unter anderem mit diesem Podcast, wo wir eure Fragen beantworten, wo wir aber auch eigene Themen immer mal wieder einstreuen. Wir haben aber auch eine kostenlose Videoplattform für Vereine und auch eine, wo du dich quasi als Einzeltrainer anmelden kannst. Und da gibt es dann ganz viele Übungsvideos, ganz viele Coaching-Videos. Es gibt Fortbildung, Livestreams und ganz, ganz viele Inhalte. Passt genau für den Kinder- und Jugendfußball. Und wenn du da Lust drauf hast, schau gerne mal rein. Einfach advance.football. Entweder bei Google oder bei Bing oder Ecosia eingeben, dann findest du uns, was es da nicht noch alles gibt. Du hast schon den Titel gesehen, heute machen wir es wirklich, letzte Woche haben wir uns verquatscht. Es geht um unsere Evergreens, beziehungsweise die 6 Übungen, die du immer in der Tasche haben solltest, auch wenn du mal keine Zeit hattest zum Trainingplan. Warum, Sakko, ganz generell, sollte man das denn als Trainer haben? So ganz generell. Also warum brauche ich so Standardübungen oder Übungen, die mir immer leicht aus der von der Hand gehen? Warum brauche ich das?
Da fallen mir jetzt verschiedene Sachen ein, warum das ein Vorteil ist. Ich glaube, das Thema Unsicherheit ist ja immer irgendwie groß für uns als Coaches. Also Unsicherheit darüber, wie viele Kids heute da sind, Unsicherheit darüber, wie die heute drauf sind. Vielleicht hast du Unsicherheiten darüber, wie viel Platz dir heute zur Verfügung steht, weil dann, keine Ahnung, irgendein Training verschoben wurde, du dann doch nur einen Viertelplatz hast oder einen halben Platz, obwohl du mit mehr geplant hast. Heißt, wir sind von ganz, ganz vielen externen Faktoren abhängig, ob das Training dann Laune macht uns und den Kids oder eben nicht. Und was diese Evergreens dann als Beitrag leisten, ist eigentlich zu sagen, egal wie viel Platz mir zur Verfügung steht, egal wie viele Kinder im Zweifelsfall da sind, egal wie groß die Leistungsunterschiede sind, ich bekomme das mit Übungen in dieser Kategorie immer gut hin. Also vielleicht sogar Sachen, wo ich wenig Material brauche. Also zu sagen, ey, wenn du mir eine Mannschaft gibst und sagst, du musst in 15 Minuten Training machen, habe ich diese 5 Übungen parat und ich weiß, es wird ein ganz ordentliches Training.
Ich glaube nicht nur, also nicht nur aus dem Aspekt irgendwie, ich habe was in der Hinterhand mit wenig Material, sondern ich weiß auch bei diesen Übungen dann, okay, ich mache nichts kaputt. Also nichts Schlimmeres als anstatt diesen Übungen, die dann hoffentlich einen gewissen Anspruch haben, irgendwie Gassen passend zu machen oder sich im Viereck den Ball zuzupassen. Heißt, ich habe dann automatisch auch, wenn ich so eine kleine Shortlist für mich habe oder so eine kleine Liste an Übungen, auch im Hinterkopf das Wissen, okay, ich mache jetzt hier nichts kaputt und ich befähige, oder was heißt ich befähige, aber meine Kinder gehen meistens, wenn sie jetzt nicht gerade verloren haben, wenn es ein Wettkampf ist, mit einem guten Gefühl aus dieser Übung raus. Und das habe ich ja ganz oft nicht, wenn ich halt sage, okay, stellt euch gegenüber und passt euch eine halbe Stunde lang den Ball zu. Ich weiß nicht, was ich machen soll mit euch. So. Das ist irgendwie eine coole Alternative. Und deshalb haben wir auch, weil du es gesagt hast, Sachen oder Übungen uns überlegt, größtenteils, die einfach sehr, sehr wenig Material brauchen und einen sehr minimalen Aufwand bedeuten. Und trotzdem könntest du, wenn du dann trotzdem noch diesen Anspruch entwickelst, extrem viel auch inhaltlich aus diesen Übungen rausholen.
Ja, ich glaube, es geht auch bei diesen, weiß nicht, manche NLZs nennen das ja so in die Richtung Basisspielform oder Basistrainingsform, dass sie sagen, hey, wir bauen uns einen Katalog auf bei uns im Verein. Das sind irgendwie 10, 15, 20 Basisübungen, die über alle Teams hinweg, unabhängig der Altersstufe, regelmäßig gespielt werden sollen, weil wir einfach sagen, da ist alles drin und das vereinfacht auch den Übergang von der einen zur anderen Mannschaft, wenn wir in diesen Basisformen denken. Der andere Vorteil ist natürlich, wenn du eine Spielform hast, die auf 2 Tore gespielt wird, mit bestimmten Regeln und das funktioniert, dann hast du natürlich die Sicherheit und die Kapazität, falls was nicht so läuft wie geplant, das eben leicht anzupassen. Wenn du aber mit Chaos reingehst und 5 Übungen, die du noch nie gespielt hast, die Mannschaft noch nie gespielt hat, dann bist du nur am Managen, dass das halbwegs sauber über die Bühne läuft und wir auf wenigstens genug Bewegungszeit kommen. Und auch das sehe ich als großen Vorteil, dass es natürlich geistige Kapazität frei hält, weil ich weiß, das Ding läuft und jetzt kann ich gucken, wo ich vielleicht mal anpassen muss. Jetzt kann ich mich etwas entspannen und mir eine neue Zusatzregel, Provokationsregel, andere Startpositionen ausdenken. Und ich glaube, das trauen sich ganz viele nicht und solange nicht, solange es noch neu ist. Also wie oft bekommen wir die Nachfrage oder die Kommentare auch auf der Videoplattform in der PDF, habt ihr die Maßangaben vergessen? Denke ich mir, ja, aber und jetzt? Jetzt kannst du die Übung nicht spielen oder was, weil du nicht weißt, wie viel Meter wir da aufgeschrieben haben. Das finde ich nämlich immer so ein bisschen schade und den Mut kannst du aber eben, glaube ich, erst entwickeln, wenn du ein paar Erfahrungswerte positiver Natur gesammelt hast, aber ja, ich sehe das immer wieder, die Leute wollen, dass es 7,25 Meter lang ist, 4,35 Meter breit und alle 60 Zentimeter ein Hütchen in dieser Farbe und dann baue ich das so auf und fühle mich sicher und erkenne dann vielleicht trotzdem nicht, was schief läuft in der Übung.
Absolut. Lass uns reinstarten in die Evergreens. Sei es für eine spontane Einheit, sei es irgendwie für schlechtes Wetter oder ich habe auch mal vielleicht nur eine kleinere Gruppe. Ja, so sind alles irgendwie Formen, die ich da spielen kann und die sollte ich eigentlich zumindest 3 oder 4 davon aus dem FF können. Und die gibt's natürlich. Link findet ihr in den Shownotes. Oder Links findet ihr in den Shownotes. Gibt's natürlich alle bei uns auf der Videoplattform. Ich starte mit einer unserer mittlerweile wahrscheinlich mit die beliebteste Übung überhaupt. Und es ist King of the Court. Haben wir schon zigmal besprochen hier in der Form selbst. Du brauchst eigentlich, wenn man es wirklich minimalst aufbaut, brauchst du 2 Minitore oder 2 andere Tore. Große Tore würden auch gehen. Es wird auch nur 1 Minitor und ein Stangentor gehen. Oder im Worst Case würde sogar nur Stangen- oder Hütchentore gehen. Und du brauchst eigentlich brauchst du nicht mal Starthütchen für deine Kids, weil die stellen sich links und rechts von dir auf. Eigentlich brauchst du nur 1 Hütchen, wo die Kinder drum rumrennen können, wenn du es wirklich ganz, ganz minimalistisch machst. Und in dieser Form steckt so viel drin, sei es dieser Wettkampfmodus, sei es die hohe Dynamik, die geringe Standzeit, die da mit dabei ist. Und du hast eine extrem variable Form auch. Ja? Also wir haben es ja gerade gesagt, irgendwie schlechtes Wetter. Du weißt ganz genau, wenn du jetzt hier ein 1-gegen-1 auf deinem Rasenplatz spielst, nach 10 Minuten steht dir der Platzwart im Nacken und will euch verscheuchen. Nichts einfacher, als diese Übung quasi 2 Meter weiter zu tragen, indem man da kurz eine Pause macht, weil du eben sehr, sehr wenig Material brauchst. Und coachen kannst du eben auch extrem viel. Das heißt, das offensive 1-gegen-1, du hast dieses defensive 1-gegen-1 mit drin. Du hast aber auch dieses Thema Schnelligkeit mit drin. Also da steckt so wahnsinnig viel drin, plus der Wettkampf für die Kids, dass diese Übung muss immer griffbereit sein und die solltest du immer auch, wenn es mal spontan nicht läuft, weil du dir eben ein cooles Training überlegt hast, solltest du die immer griffbereit haben. Erfahrungsgemäß brauchst du mindestens 6 Kinder. Alles drunter wird dann schon knackig tatsächlich von den Umfängen. Und so das Maximum, und da kommt es dann so ein bisschen auf deine Trainerkompetenz an, würde ich sagen, ist dann 10 Kinder, 5 auf jeder Seite, da musst du dann schon ordentlich reinballern und vielleicht auch das ein oder andere Mal eingreifen im Sinne von, okay, die 1-gegen-1-Situation dauert mir zu lang, der nächste kommt. Das wäre mein Evergreen Nummer 1 für spontane Einheit, schlechtes Wetter, kein Material oder eine kleine Gruppe.
Und die Credits gebühren ja hier in dem Fall jetzt dem VfB Stuttgart. In dem Videodreh mit den Kollegen der Nachwuchsabteilung des VfBs haben wir ja diese Form dann gefilmt. Das ist jetzt mittlerweile 6 Jahre, 5 Jahre her, oder schon sehr lange.
Nee, 6. Zeit verschwimmt.
Ja, ich weiß nicht mehr. Und da fand ich aber dann eben interessant, weil das für uns ja schon jetzt mittlerweile eine Highlight-Spielform ist. Das ist die allererste, die du nennst, und die kommt ja jetzt nicht von uns, sondern haben wir ja auch im Laufe kennengelernt. Und ich finde, da zeigt sich schon, dass mit so kleinen Regelanpassungen, weil es ist ja eigentlich ein 1 gegen 1 mit Umschaltmomenten. Das haben wir ja hundertfach auf der Plattform. Und trotzdem ist das vom Charakter her nochmal anders. Also es funktioniert einfach anders. Und dieses Belohnen nach Torerfolg, das haben wir, glaube ich, sonst nirgends drin. Und deswegen ballert das so. Also ich finde es sehr, sehr cool, dass das dann so die Methodik einfach nochmal erweitert. Und hat für mich auch nochmal damals auch so bestätigt, okay, es macht Sinn, für den Jugendfußball eine Videoplattform in Deutschland bereitzustellen. Genau nämlich für solche Sachen, dass man da hin und wieder mal was sieht, das man noch nie davor gesehen hat und dass man so noch nie über Training nachgedacht hat. Dann schließe ich an mit einer Form, die ohne Ball funktioniert, und zwar das Dreiecksfangen. Dreiecksfangen, auch hier brauche ich eigentlich nur ein paar Startpositionen. Ich müsste nicht mal ein Viereck markieren, wo das Fangspiel drin abläuft. Ich könnte die wahrscheinlich auch wild über den Platz laufen lassen, weil diese Dreierdynamik das schon sehr viel bereithält. Das ist auch der Grund, warum ich sie mit reingenommen habe, weil wir sonst Fangspiele oft nur mit diesen zwei Parteien denken, die gefangen werden müssen und die Fänger sind. Und das war dann ja eine Variante, wo wir sagen, okay, du bist eigentlich immer beides gleichzeitig, und dadurch ist natürlich die Wahrnehmungsaufgabe und die Entscheidungen so viel komplexer, weil du eben gucken musst, ob ich in dem Moment jetzt lieber wegrenne oder eher versuche, den zu fangen. Und es kommen einfach super geile Momente und so Jagdsituationen dann zustande, wo sie dann zu dritt im Kreis laufen, alle den Arm ausgestreckt und so ein paar Zentimeter noch fehlen, um den nächsten zu erwischen. Und dann entscheidet sich einer aber auszubrechen aus dem Kreis, in die andere Richtung zu laufen. Und die kommen auch auf witzige Ideen dann, wie sie sich verhalten. Also ob er jetzt nach links läuft oder denkt, er kommt rechts vorbei und so. Also ich liebe dieses Dreiecksfangen einfach total, weil du extrem wenig Platz brauchst. Also du brauchst mindestens drei Kinder, sonst funktioniert es nicht. Oder du spielst selber mit. Und dann kannst du es nach oben hin problemlos erweitern. Also auch wenn du drei bis im Zweifelsfall wahrscheinlich sogar vier pro Hütchen, wenn du auch hier, wie was du gesagt hast, wenn du da reinballerst, hast du 12 Kids innerhalb von einem Feld, das ja 5 auf 5 Meter groß ist, hast du da alle beschäftigt. Und wenn du mehr hast, baust du es einfach ein zweites Mal nebendran auf und
Oder du baust eine Station, dann ist kein Dreiecksfang mehr, sondern ein Vierecksfang.
Genau, also das haben wir in den Trainingsplanungen bei der Plus-Plattform haben wir das dann auch, weil wir ja immer wieder erklären, wie du es anpassen kannst. Und wenn du dann 4x4 hast, du 16 Kinder in einer Form, die winzig ist, also da brauchst du gar nichts dafür und es knallt trotzdem und du kannst nach ein paar Minuten die Richtung wechseln und dann anstatt los einfach die Farben ansagen oder du sagst die Richtung an, in welche gefangen werden muss. Also du bekommst gut Variabilität rein und hast auch einfach sehr spielnahe Momente mit den Richtungswechseln, abstompen, beschleunigen, entscheiden. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und deswegen hat es eine Fangspielform bei mir in die Top-List geschafft.
Ist ja auch super altersunabhängig. Also ja. Klar, du musst bei den Kleinsten musst du gucken. Da ist das schon immer so ein Wahrnehmungsthema. Da wirst du immer so 2, 3 haben, checken sie aber nicht. Aber auch die grooven sie irgendwann ein. Die finden es dann auch witzig irgendwie, weil es halt ein Fangspiel ist, das sofort funktioniert. Und bei den Älteren machst du einfach das Feld ein bisschen größer, je nachdem, was dein Schwerpunkt ist. Und dann kannst du das auch mit B-Jugendlichen, A-Jugendlichen, Erwachsenenmannschaften.
Ich habe schon in der Kreisliga B gespielt, die Form.
Ich habe das auch schon gespielt.
Das hat den Bock gemacht. Also keine Frage.
Ab einem gewissen Alter muss man aber tatsächlich sagen, langsam, es rennen andere Menschen in diesem Feld rum. Das ist tatsächlich, ich weiß nicht, woher das kommt, aber wie oft ich dann schon irgendwelche Zusammenstöße hatte, da ist es dann nicht mehr so mit der Wahrnehmung. Cool, okay, meine Form Nummer 2, die du unbedingt im Petto haben solltest, ist auch wieder denkbar einfach, nämlich Mini-Tor einlaufen. Was ist Mini-Tor einlaufen? Ist nichts anderes, du stellst 2 Mini-Tore in dem Fall so, sind es 15, 20 Meter gegenüber, baust außenrum noch ein Feld, ein kleines, dass das quasi wie so ein Mini Funinho-Feld ist nur mit 2 Toren und dann hast du unterschiedliche Startpositionen. Also du gehst dann rein in 1-0, dann kommt es zu einem 1-1, dann kommst du zu einem 2-1 und je nachdem, wie viele Kinder du hast, spielst du dann auch noch ein 2-2. Und das Coole daran ist, zum einen wieder, du brauchst extrem wenig Material, ja, also 2 Minitore oder von mir aus auch 1 Minitor und 1 Stangentor. Hast deine Feldbegrenzung und du hast die Startposition der Kinder. Und du kommst extrem schnell in hochintensive Aktionen rein, weil dieses Feld eben extrem klein ist. Ja, also du dribbelst quasi 2-3 Meter und dann bist du schon im 1-1. Oder du dribbelst 2-3 Meter und dann bist du schon im 2-1. Und da steckt einfach so viel drin und so viel Feuer von der ersten Sekunde an, was du ja ganz oft bei so größeren Formen, wir haben ja auch das Einlaufen aufs große Feld, da dauert es manchmal so 4-5 Sekunden, bis überhaupt die nächste Aktion kommt. Und ich habe das wirklich so oft schon jetzt mittlerweile zwischen reingespielt, weil ich das Gefühl hatte, hey, also wenn ich jetzt von der Passform in eine Spielform gehe, dann da passiert gar nichts. Da brennt keiner, da hat keiner Bock auf Intensität. Okay, kurz 2 Minitore geholt. Wirklich nur eine ganz, ganz schnelle Runde, 5 Minuten lang Minitor einlaufen. Muss es auch nicht immer bis zum 2-2 spielen, kannst es auch mal nur bis zum 2-1 spielen und dann reinballern. Ganz wichtig, wieder als Wettkampf und alles ist wunderbar und du hast eine sehr, sehr geile Form, wo extrem viel drin steckt. Auf jeden Fall.
Sehr cool. Ist ja die sozusagen die Tochterspielform vom Einlaufen, das es ja auch auf der Plattform gibt, das auf große Tore gespielt wird, aber dann hast du natürlich den Materialaufwand, musst die Tore durch die Gegend schieben, kannst es fast nicht alleine machen, wenn du jetzt eine jüngere Mannschaft trainierst, je nachdem wie schwer die Tore sind und so weiter und das alles entspannt sich sehr in der Mini-Variante. Okay, ich schließe mich an mit einer Spielform, die wir, glaube ich, bei jedem Workshop zeigen, wo wir mit den Trainern arbeiten und ja auch über Trainingsphilosophie sprechen oder Spielphilosophie im Verein oder das neue Jugendkonzept, das dann etabliert werden soll. Und das ist das Karsten 1-1. So, warum heißt das Karsten, fragen sich manche. Der Trainer, bei dem wir das erstmalig gesehen haben, heißt Karsten und deswegen heißt die Form so. Es gibt ja auch Emre Torschuss, da ist der Trainer Emre. So kommen die Namen dann teilweise zustande. Und das Karsten 1-1 ist ja sozusagen das Mini-Fußballfeld. Wir stellen neben jedes Tor 2-3 Kids und haben dann 4 Startpositionen und spielen den Ball auf die gegenüberliegende Mannschaft ein, also beide Seiten gleichzeitig und spielen dann ein 1-1 auf alle 4 Tore. Und dann parallel läuft ja das zweite 1-1 auf alle 4 Tore. Und hier sind der Ablauf ist super einfach und ist für die Kids extrem schnell erklärt und dann spielen die schon ihr 1-1. Und was man dann aber, und das, was du ja auch eingangs gesagt hast, Formen, die eigentlich immer funktionieren, aber wo wir so viel Inhalte reincoachen können. Und das ist beim Karsten 1-1 extrem, weil du, also angefangen beim Anspiel auf die andere Seite zu erster Kontakt, wo geht der erste Kontakt hin, dass er halt nicht auf den Gegenspieler drauf geht, sondern ins Zentrum Optionen schafft, dadurch bringe ich automatisch den Gegner auf der anderen Seite in Bewegung, der muss dann diagonal einlaufen, dadurch ergeben sich für mich die Möglichkeiten, dann wieder schnell zu bleiben oder in den Rücken des Gegners zu kommen und dann da aufs Tor abzuschließen und diese 2 Tore auf beiden Seiten ermöglichen mir es als Offensiven einfach schneller zum Torerfolg auch zu kommen. Und dann kannst du 1000 Regeln einführen. Das Ballberühren in der gegnerischen Hälfte für den Verteidiger gibt schon einen Punkt. Dadurch lernen die Verteidiger sofort Druck auf den Ball zu machen. Torabschlüsse nur aus der eigenen Hälfte, dass du einen sauberen Erstkontakt brauchst und dann die Kids schon abschließen können, damit sie lernen, auch so Möglichkeiten zu nutzen, wenn sie dann da sind und wenn der Gegner noch weit weg ist. Also da kannst du kannst eigentlich, glaube ich, einen ganzen Tag Workshop machen, nur zu dieser Variante nur zu dieser Form. Und das finde ich so genial, weil du da auch von, also du kannst es theoretisch zu viert spielen, musst immer warten, bis sie wieder an den Hütchen stehen, mit bis zu 16 Kids innerhalb du dieses einfachen Funinho-Feldes super entspannt. Also das.
Und ja, eine kleine Anmerkung, weil auch hier wieder, du brauchst ja 4 Minitore theoretisch. So ein kleiner Hack, der mir immer extrem geholfen hat, wenn es halt weniger Minitore waren. Du spielst den Ball ja rüber, also der Verteidiger spielt den Ball ja rüber zum Angreifer. Dann stellst du die Minitore, auf die der Angreifer spielen darf, und du hast halt nur 2 Stück. Dann darf der quasi auf die richtigen Minitore, auf die Alu-Minitore seine Tore erzielen. Und die gegenüberliegenden beiden Minitore, weil du halt keine anderen hast, das sind dann quasi nur Stangen- oder Hütchentore. So hast du ein bisschen mehr diese Dynamik von der Angreifer ist, der wird auch belohnt mit, er kann auf in Anführungszeichen richtige Tore spielen. Das hilft nochmal ein bisschen so in der Motivation. Weil das höre ich ganz oft, ja, ich habe halt nicht 4 Minitore jetzt fürs Training, ja. Dann ganz wichtig, immer die richtigen zwei Minitore immer dahin, wo die erste Aktion ist, weil das dafür sorgt, wie dynamisch diese Form auch sein wird.
Da fällt mir auch ein, ich habe das mal irgendwo gesehen und seitdem benutze ich das auch hin und wieder, dass du als diese Kontertore, die du ja beschreibst, dass das ja nicht die normalen Tore sind, wenn du nicht genug zur Auswahl hast. Und dann greifen wir oft zurück auf entweder Stangentore, was jetzt nicht so richtig Bock macht, weil der Ball auch 1000 Meter weit fliegt und du siehst halt kein Netz. Und eine Dribbellinie, wo dann immer diskutiert wird, der hat jetzt nicht gedribbelt, das war ja eigentlich ein Pass. Und die haben also quasi eine Dribbellinie aufgebaut, aber dahinter so 3 Pylonen aufgestellt. So, und du musst, damit ein Tor ist, du musst halt so eine Pylone treffen. Und das macht es nochmal deutlich entspannter, weil die dann nicht auf die Idee kommen, aus 1000 Metern drauf zu schießen, weil du musst dann doch dieses kleine Ziel treffen und das ermöglicht es dem Angreifer umzuschalten und eben zu verteidigen, weil du am Ende nicht weißt, wie nah er randribbeln muss, um diese schmale Pylone zu treffen. Also das war noch ganz cool, weil es ein deutlicheres optisches Signal ist. Also wirft der Ball dieses Ding um, weil dann ist es ein Punkt.
Ja. Yes. Finde ich cool. Mein dritter Evergreen, den du immer im Petto haben solltest, ist wirklich, wenn du nicht mal mehr Minitore hast und gar nicht mehr weißt, was Phase ist, dann ist es das Dino-Wettrennen. Eine Form, die, wenn du jetzt, es gibt ja so diese Nische, diese Bubble Profifußballtrainings, die live gestreamt werden. Das machen ja die Bayern und Dortmund und so, die machen das einmal die Woche oder so. Und dann ist es auch immer, bei jeder zweiten Trainingseinheit ist es irgendwie so ein Ding, dass die so Staffelwettbewerbe haben, dass die so Wettrennenform haben. Und Dino-Wettrennen haben wir auch auf der Videoplattform. Es ist von der Heidelberger Ballschule die Variante in dem Fall. Und auch da wieder, es steckt einfach sehr, sehr viel drin. Und du hast eigentlich einen minimalen Aufbau. Es geht darum, dass du mindestens zwei Teams hast. Zwei Spieler, drei Spieler, vier Spieler, fünf Spieler, sechs Spieler. Du kannst auch mit riesigen Teams machen. Und die müssen gemeinsam einen Parcours, und der Parcours kann auch nur aus einer Stange oder einem Hütchen bestehen, absolvieren. Bedeutet, die starten beide am gleichen Startpunkt, haben beide einen Ball in der Mitte und müssen jetzt Händchen haltend, entweder nach innen guckend oder nach außen guckend, geht in beide Richtungen, müssen die einmal diesen Parcours bewältigen, zum Beispiel um die Stangentore oder um die Stangen rum und dann wieder zurück. Und die Mannschaft, die schneller ist, die kriegt halt den Punkt. So. Ist super basic, ist jetzt sicherlich auch, was das rein Fußballinhaltliche angeht, nicht der heilige Gral, aber es bringt einfach so viel Freude und eine neue Dynamik und dieses Teamgefühl rein. Und du als Trainer brauchst halt wirklich gar nichts dafür. Also wenn du nicht mal Hütchen hast, dann nimmst du halt irgendein Tor, um das die rumlaufen sollen, oder du nimmst irgendeinen anderen Ball, um den sie rumlaufen sollen, oder irgendein Hütchen. Und das machst du eben durch diese kleinen Wettbewerbe, diese kleinen Staffelspiele, wie zum Beispiel Dino-Wettrennen. Auch wieder so eine Form, die ich ganz, ganz oft schon zwischendrin gebaut habe. Ja, also ich habe quasi meinen Start, ich fange an mit einem Minispiel, habe irgendwie ein Fangspiel, habe dann eine Spielform und dann merke ich, oh, irgendwie ist mir der Drive noch nicht gut genug, hoch genug, oder ich habe noch ein bisschen zu viel Zeit übrig. Dann sage ich, komm, mache ich kurz einen Dino-Wettbewerb oder einen Staffelwettbewerb, wie auch immer man das nennt. 2 Minuten, 3 Minuten zwischen Reihen, alle sind wieder on fire, und dann ist es einfach ein sehr, sehr guter, sehr guter Lückenfüller, der auch noch extrem viel Spaß macht.
Sehr cool, hätte ich nicht gedacht, dass das auf deiner Liste landet. Dann schließe ich mit einer Form, die in jeder zweiten Trainingseinheit von uns in der Trainingsplanung Plus mit dabei ist, und das ist die Tschechenrolle. Ich stelle nämlich fest, dass immer noch viele nicht genau wissen, was das ist oder welche Funktion es einnehmen kann. Es hat auch 1000 verschiedene Namen, das kommt auch noch dazu. Also das, was wir alle kennen, ist so das Thema Abschlussspiel. Okay, ich teile meine Mannschaft in zwei Mannschaften, also teile meine Gesamtgruppe in zwei Mannschaften auf, und die spielen dann die restlichen 15, 20 Minuten des Trainings gegeneinander. Und die Tschechenrolle, also Problem jetzt bei diesen Abschlussspielen, ist, dass ja manchmal fangen die Kinder dann an zu diskutieren. Es ist halt wichtiger, ob der Ball jetzt im Tor oder im Aus war. Dann fangen die erstens schon an zu heulen, weil es halt nach 5 Minuten 3-0 steht und dann die das Gefühl haben, sie können eh nicht mehr gewinnen. Dann sind die Mannschaften auch noch unfair. Und das alles kann dazu führen, dass das Abschlussspiel halt anfängt, vor sich hin zu plätschern. Variante 1, um das zu lösen, sind unsere Action-Game-Karten. Die bringen diese Dynamik ja einfach wieder zurück ins Spiel und ist deswegen auch was, das wir so gerne benutzen für diese Abschlussspielvarianten. Wenn ich eine Mannschaft habe, die das gewohnt ist, auf höchstem Intensitätsniveau zu trainieren, dann brauche ich das nicht unbedingt. Aber wenn ich die Herausforderungen habe, immer wieder die bei Laune zu halten, dann entweder Action-Game-Karten oder alternative Abschlussspiele etwas anzupassen in so ein Turnierformat und dann eben die Tschechenrolle zu spielen. Tschechenrolle, du hast dann mindestens 3 Mannschaften, die du einteilst. Dann hast du mit 2 Mannschaften, die auf dem Feld starten. Die Spielzeit reduzieren wir ja extrem auf so 60 bis 90 Sekunden. Und die Mannschaft, die ein Tor schießt in den 60 bis 90 Sekunden, erhält einen Punkt. Die Mannschaft, die das Tor kassiert hat, muss vom Feld runter und die Mannschaft, die gewartet hat, geht auf die Seite, wo die Mannschaft das Gegentor kassiert hat und schnappt sich einen Ball. So, das ist unsere Basisvariante. Und was du dadurch hast, ist den extremen Zug zum Tor und Drang, ein Tor zu schießen. Weil die Regel ist so, dass wenn innerhalb von den 60, 90 Sekunden kein Tor fällt, muss die Mannschaft raus, die mehr Punkte hat. Also wenn du jetzt zum Beispiel Gelb gegen Blau spielst und Gelb hat schon 3 Spiele gewonnen, also 3 Tore geschossen und damit 3 Punkte, und die andere Mannschaft hat noch 0, dann wird das bedeuten, wenn in 90 Sekunden kein Tor fällt, muss die Mannschaft, die mehr Punkte hat, vom Feld. Für was sorgt das, wenn die wissen, die müssen raus? Dass sie natürlich richtig Bock haben, ein Tor zu schießen. Und dann hast du so Elemente drin, wo die Kinder so natürlich anfangen dann, wir müssen eher vorsichtig sein und wir müssen uns mehr aufs Verteidigen konzentrieren und die anderen peitschen sich an und sagen, wir müssen schnell ein Tor schießen, weil wir müssen sowieso in 20 Sekunden raus, wenn wir keins machen. Und dadurch ergeben sich extreme Dynamiken im Spiel, die du sonst in einem normalen Abschlussspielformat nicht hinbekommst. Was noch eine Ergänzung war, die ich von einem unserer Hörer mitgeteilt bekommen habe, was ich cool fand, ist, er macht es immer so, anders als in unserer Basisvariante und dem Video, ist es so, dass bei ihm die Mannschaft den Ball bekommt, die das Tor geschossen hat, und die müssen auch die Seite wechseln. Also ich schieße auf deiner Seite ein Tor, die Mannschaft muss ja dann runter vom Feld und wir müssen als Mannschaft da rübergehen, den Ball aus dem Tor nehmen und dürfen sofort mit dem weiterspielen. Was dafür sorgt, dass auch der Torwart zum Beispiel einmal komplett die Seite wechseln muss. Und die Mannschaft, die draußen wartet, muss sich natürlich auch extrem beeilen, ins Feld zu kommen, weil sonst kann es sein, dass die schnell den Ball holen und sofort versuchen, aus der Distanz ein Tor zu machen. Und das schafft in diesen Wechseln eine brutale Dynamik. Und die Mannschaften, die warten, sind natürlich mit vollem Fokus auch beim Spiel, weil sie halt wissen, jede Sekunde kann ein Tor fallen und dann müssen wir so schnell wie es geht aufs Feld. Und dadurch schaffst du eine Atmosphäre und eine Spannung in der Luft, die du mit normalen Abschlussspielen in der Regel nicht hinbekommst. Und das ist deswegen somit auch meine Lieblingsform, weil das eigentlich eine Spielform ist, also eigentlich eine Übung. Aber für die Kinder ist es ein vollwertiges Abschlussspiel.
Ja, finde ich ebenfalls cool. Du hast jetzt die Action-Game-Karten angesprochen. Da der Hinweis: mit Start 7 bekommt ihr 7% momentan auf die Action-Game-Karten. Außerdem sind auch wieder die Schlüsselmoment-Karten und die Reflexionskarten im Shop erhältlich. Die waren jetzt ja lange ausverkauft. Wir haben sie jetzt wieder nachproduzieren lassen. Auch da mit dem Code START7 gibt es 7%. Könnt ihr gerne mal reinschauen, ausprobieren. Sind, wie gesagt, unsere 3 absoluten Dauerbrenner. Kann ich euch nur empfehlen. Und damit hätte ich gesagt, Sakko, machen wir einen Haken dran an die 6 Evergreens und widmen uns noch einer Nachricht eines Zuhörers, ganz brandaktuell.
Warte mal kurz, ich habe nämlich auch die Nachricht eines Zuhörers, die ist ganz kurz. Denn letzte Woche habe ich über das Thema Trainingsinhalte gesprochen und einen Trainer, der mit seinem Sohn, und der Sohn war zu langsam, ist aus der Stammelf geflogen. Der Trainer wollte sein Training umstellen, um diesen Spieler zu, also schneller zu machen. Und er hat mir dann eine Nachricht geschrieben, die ich sehr schön fand und die würde ich gerne einmal kurz vorlesen. Hey Sakko, ich habe gerade auf der Heimfahrt euren letzten Podcast gehört und musste dir kurz schreiben. Bei einer Aussage habe ich mich echt angesprochen gefühlt. Ich gehe ziemlich stark davon aus, dass du da auch mich meintest. In Klammern Stichwort Schnelligkeit und Koordinationsleiter. Wir reden jetzt von gut einem halben Jahr später und ich habe damals ganz bewusst nichts am Training geändert. Dein Input hat bei mir genau den Klick ausgelöst, den ich gebraucht habe, gerade weil ich kurz gezweifelt hatte. Heute sieht man das Ergebnis. Mein Sohn hat einen riesigen Entwicklungsschritt gemacht, sportlich wie körperlich, und gehört absolut verdient zum Stamm. Darauf bin ich unfassbar stolz, also auf ihn. Ich bin wirklich sehr froh und dankbar, Teil dieser ganzen Advanced Football Reise zu sein und euch kennengelernt zu haben. Das wollte ich dir einfach mal sagen. Danke. So, und deswegen will ich das auch vorlesen und auch Danke sagen an den betreffenden Trainer. Er wird ja wissen, dass es um ihn geht. Ein Verein, mit dem wir schon super viel gemacht haben, mit dem wir Jugendkonzept aufgesetzt haben. Der Verein hat 2 Teilnehmer auch gestellt zur letzten Level 1 Trainerausbildung von uns. Und das sind die Menschen irgendwie und die Clubs, glaube ich, weswegen wir das jetzt schon so lange machen. Also wir werden jetzt 9 Jahre alt im April oder Mai. Das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit und diese Nachrichten und Geschichten und irgendwie Bestätigung ist, glaube ich, auch das, was uns in Phasen, in denen es schwer ist, weitermachen lässt. Deswegen auch vielen Dank an dich, dass du Teil dieser Reise bist. Josh, damit jetzt aber wieder zurück zu dir und zur Zuhörerfrage.
Ja, zur Zuhörerfrage. Moin Joscha, ich höre gerade mal wieder euren tollen Podcast und freue mich. Ich habe aktuell 2 Themen, zu denen mich eure Meinung interessieren würde, vielleicht ja sogar mal in einer Podcast-Folge. Ja, machen wir hier mit. Und zwar, Frage Nummer 1. Ich trainiere eine F-Jugend und habe große Sympathien für eure Trainingsstruktur. Ich beginne gerne mit einem Minispiel, weil ich das Gefühl habe, dass dann die erste Nervosität und Unruhe weg ist. Allerdings hadere ich oft damit, weil ja vom DFB permanent jedes Kind einen Ball propagiert wird. Auch das kann ich gut nachvollziehen, da bei meinen Kids der Leistungsstand sehr unterschiedlich ist und bei einigen, die vielleicht erst vor kurzem angefangen haben, ein bisschen Basics zum Dribbeln und vor allem ohne Zeitdruck ganz gut werden. Also meine Frage auf den Punkt gebracht, Minispiel oder jedes Kind ein Ball? Sakko, das passt ja jetzt wie Arsch auf Eimer.
Wieso?
Weil du übernächste Woche hast du doch eine Fortbildung zum Thema Trainingsplanung und da ist doch bestimmt auch das Thema Minispiel und Einstieg ins Training dabei.
Ein bisschen aus einer anderen Brille, weil wir nochmal die Trainingsprinzipien von uns nochmal darstellen möchte, weil die Basis ja auch für Entscheidungen sind. Und die Basis ist ja für uns, dass wir sagen, ein gutes Training auf Stufe 1 hast du dann, wenn du maximale Freude hervorrufst bei jedem einzelnen Kind. Und es wäre jetzt auch die Frage, die ich ja eigentlich zurückgeben müsste, was macht den Kindern denn mehr Bock? Also, wenn ich jedes Kind ein Ballübungen habe, wo ich das Gefühl habe, die feiern das total und sind da 10 Minuten wie blöd am Rödeln. Ich denke da auch an viele so Ballschule Heidelberg-Übungen, also wo du ja für dich selber auch was machst. Ja, dann let's go. Dann ist doch okay. Dann machst du daraus halt deine Spielvariante, dass du sagst, du musst jetzt, also ihr habt 60 Sekunden Zeit, so viele, was auch immer, zu sammeln wie möglich. Dann kurz Pause, wie viel habt ihr? Okay, jetzt in den nächsten 60 Sekunden müsst ihr mehr haben, als ihr gerade eben hattet. Und das kann Kinder natürlich extrem bei Laune halten. Wenn ich das einfach nur mache, weil ich hoffe, dass viele Ballkontakte die Kinder besser macht und die haben da eigentlich keine Lust drauf und es ist Totenstille auf dem Platz und die wackeln da um ihre Hütchen, dann würde ich sagen, Finger weg davon. Also dann lass es. Gib den Kindern das, was sie wollen. Und ich sage immer, der erste Eindruck zählt und der letzte bleibt. Bedeutet, der Trainingsstart ist so, dass die Kinder einfach Bock haben auf die nächste Übung. Das ist ja das Ziel, dieser Mood-Changer, der Stimmungswechsel. Der Stimmungswechsel im Warm-up. Dafür muss die Form halt geeignet sein. Und wir schließen mit dem Abschlussspiel, mit einem Abschlussspiel-Variante, die halt richtig Bock macht. So, dann hast du nämlich einen geilen Start und ein geiles Ende. Und da verzeihen die Kinder schon viel dazwischen, wenn du dann auf dumme Ideen kommst in der restlichen Trainingsplanung. Aber deswegen würde ich sagen, ist gar nicht so eine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern worauf reagieren denn die Kids in Summe besser? Und ich würde mich dann dafür entscheiden, völlig losgelöst von, was vielleicht aus Technikvermittlungsansätzen der bessere Ansatz wäre. Denn ich will gewährleisten, dass die Kinder Lust haben aufs restliche Training und nächstes Mal wiederkommen. Und wenn ich das mit welcher Variante auch immer hinbekomme, besser hinbekomme, dann würde ich dabei bleiben.
Eine Ergänzung, die ich dazu noch hätte, es wird ja gesprochen von ein bisschen Basics zum Dribbeln und vor allem ohne Zeitdruck ganz gut wären. Da ist für mich natürlich, stellt sich mir die Frage, das haben wir jetzt in den letzten Wochen schon ein paar Mal diskutiert, also wenn du Kinder dabei hast, die Ballkontakte sammeln müssen, dann ist es nicht deine Aufgabe als Trainer, deine Primäraufgabe, die mit maximal vielen Ballkontakten bei dir im Training zu versorgen, sondern du musst quasi den so Bock machen auf Fußball, auf Bewegung, auf Freude am Spiel, dass die in ihrer Freizeit das auch machen. Weil dieses ohne Gegnerdruck und ohne Zeitdruck irgendwas zu machen, das machst du halt am besten, indem du rausgehst auf den Bolzplatz oder irgendwie im Flur für dich alleine kickst und nicht zwangsläufig bei dir im Training. Weil dann musst du dir natürlich fragen, okay, ich habe halt nur einmal oder vielleicht zweimal die Woche Training, davon habe ich 30, 35 Minuten Netto-Trainingszeit, weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich den Effekt hat, den du dir wünschst, sondern du solltest dir eher die Frage stellen, wie schaffe ich es, dass derjenige, der Bedarf an Ballkontakten hat, dass der auch daheim mit seinen Eltern, mit seinem Bruder, mit seiner Schwester da auch nochmal an den Ball geht.
Das ist der heilige Gral. Okay.
So nämlich. Meine zweite Frage betrifft das Thema Zusammenspiel. Ich lasse viel im 1 gegen 1 trainieren. Das schlägt sich im Funini auch sehr positiv nieder. Allerdings spielen wir in der Hallenrunde hier im Verband 4+1, was aus meiner Sicht völlig absurd ist, draußen 3 gegen 3 oder 3+1 und dann in der Halle plötzlich über das große Feld 4+1.
Das finde ich auch sehr witzig. Also ich habe jetzt die Nachricht gelesen und dachte ich, ja, stimmt eigentlich. Also weird, oder? Aber ich merke, du willst da gar nicht drauf einsteigen. Keine Zeit, Josh.
Und hier gehen meine Kids regelmäßig unter. Sie sind mit der Feldgröße überfordert, schaffen es nicht, das Feld aufzuteilen und wirklich miteinander zu spielen. Viele Teams schaffen es schon deutlich besser, sich die Bälle zuzuspielen und dann laufen wir nur hinterher. Aber gegen die gleichen Teams haben wir im Funinho gute Karten, weil wir das 1 gegen 1 besser beherrschen. Trotzdem sind meine Kids frustriert, wenn sie bei einer Spielrunde immer nur auf die Mütze bekommen und ich als Trainer verunsichert. Daher die Frage, wie viel Zusammenspiel und Raumaufteilung würdet ihr für die F-Jugend im Training empfehlen? Oder kommt das irgendwann von alleine und dann haben wir mit meinem 1 gegen 1 Kids bessere Karten? Und welche Tipps habt ihr, um das Zusammenspiel und die Raumaufteilung zu trainieren? Eine Bitte, solltet ihr dazu mal eine Podcast-Folge machen, verzichtet gerne auf die Nennung meines Namens. Das haben wir damit gemacht. Jörg,
Björn
und genau. Heißt, wie lösen wir dieses Dilemma zwischen, und ich möchte jetzt nicht auf die Verbandsstrukturen und die Spielstrukturen eingehen, Sakko, sondern auf dieses Thema 1 gegen 1 und Zusammenspiel. Wie machen wir das?
Ich finde es eine Frechheit, dass der lokale Landesverband sich dafür entscheidet. nö, sondern mein Gedanke war folgender. Du spielst jetzt dieses Format, das für deine Kinder eigentlich neu ist. Die spielen sonst die ganze restliche Saison was anderes und dann hast du irgendwie 5 Hallenspieltage, da spielst du es so, wenn es überhaupt 5 sind, in der F-Jugend wahrscheinlich nicht mal. Und das finde ich immer dann so schade, weil dadurch, dass eben die Wettkampfstruktur und die Wettkampfformate in den Landesverbänden so unterschiedlich sind und so inkonsistent an vielen Stellen, verunsichert es jetzt mich als Trainer. Also Funinho ist die präferierte Spielform, also ein 3 gegen 3 in dieser Altersstufe, weil es von der Komplexität her gerade so machbar ist für die Kinder. Jetzt spiele ich was, das größer ist. Und dann in der Halle, wo auch noch viel Taktik eine Rolle spielt, weil du eben diese ganzen Spielaufbausituationen hast. Also das größte Problem in der Halle und wahrscheinlich die größte Gefahr, um ein Gegentor zu kassieren, ist, wenn dein eigener Torwart den Ball in der Hand hat. Weil der darf nicht über die Mittellinie spielen, der darf den nicht aus der Hand schießen, was es da halt für Regeln gibt. Heißt, er muss flach rausspielen auf einen Spieler, der einen Gegner im Rücken hat, weil die Manndeckung spielen. Das ist ja das große Ding. Und jetzt kann ich dem natürlich entgegenwirken, so wie es ja wohl die anderen Trainer machen, indem ich das trainiere. So, jetzt stelle ich die im Training und opfer meine Trainingszeit dafür, dass wir ein 4+1 simulieren. Und da bekommen wir ein paar Abläufe rein und ich schaffe denen ja auch Erfahrungswerte, damit sie das 4+1 besser meistern können. Und das würde ich aber in meiner begrenzten Trainingszeit nicht tun. Deswegen meine klare Empfehlung wäre, du hast deine aktuellen Trainingszeiten. In der Halle ist es vielleicht sogar nur einmal die Woche. Mit etwas Glück ist es zweimal die Woche. Und du hast dann einen Spieltag am Wochenende. Wenn du 4+1 Sachen trainieren willst, dann musst du einmal öfter mit deinen Kids was machen. In diesen sauren Apfel musst du dann als Coach eben beißen. Du kannst nicht deine Trainingszeit opfern, also deine Trainingszeit mit guten Trainingsinhalten, mit altersgerechten Trainingsinhalten opfern, damit du besser performst. Also so einfach kommst du nicht aus der Nummer. Sondern wenn du sagst, nee, das ist mir wichtig, dann schaff mehr Trainingszeit. Organisiere eine weitere Halle, mach es einmal auf dem Platz, organisiere die Leistungsvergleiche am Wochenende in deiner eigenen Halle on top. Also dann hast du halt einfach mehr Spielzeit und dadurch bekommen die Kinder die Möglichkeit, diese Situation dann besser zu erlernen. Was aber nicht geht, ist zu sagen, nee, ich bin als Trainer da jetzt bedient mit 2 Einheiten, mehr will ich gar nicht machen, aber ich will dann noch diese Inhalte auch noch drin haben. Und dafür lasse ich was weg, was eigentlich für die Kinder gedacht ist, das geht nicht. Und das ist mittlerweile für mich auch immer die Tendenz in der Antwort in die Fragen von den Coaches, die ganz stark in diese Richtung ergehen. Da ist es ja immer dieses noch mehr, noch mehr, noch mehr. Der Gegner kann das besser. Aber wenn ich mir die NLZs so angucke, die können richtig gut zusammenspielen. Wenn ich bei den Hallenturnier bin mit den höherklassigen Mannschaften oder die Turniere gewinnen, dann sehe ich die Kinder immer zusammensitzen in einer Reihe, 10 nebeneinander und die gucken sich immer schon die Spiele vom nächsten Gegner an. Die rennen nicht so wild durch die Gegend und fressen irgendwelche Schaumküsse, so, sondern die sind konzentriert. Denke ich, ja. Dann musst du mehr machen. Aber darauf hast du vielleicht zwangsläufig nicht so richtig Lust. Aber biet doch den, die Eltern würden sich freuen, wenn du mehr anbietest. Die Kinder würden sich freuen, wenn sie mehr Training, mehr Fußball bekommen. Da macht es doch. Aber es funktioniert nicht, quasi das Ergebnis von den einen zu, also dir zu erhoffen, dass du da hinkommst, mit dem Input, der deutlich geringer ist. Und das ist, das darfst du nicht machen.
Es ist ja auch, also, es ist ja auch nicht erstrebenswert. Also so wie wir es beschreibt, ist das, was die machen in der Halle, in dem 4+1, nicht erstrebenswert. Also wenn er sagt, hey, wir haben ein gutes 1-gegen-1 und wir im Funinio-Feld hilft uns das, weil da die Maße passen. Also das ist doch genau das, was ich doch möchte. Ich verstehe das.
Ja, aber ich glaube, erstrebenswert in dem Moment ist der Sieg. Dass eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, das ist was, was dem so ein bisschen zugrunde liegt, oder?
Ja, gut, aber dann sind vielleicht die gegnerischen Mannschaften einfach vom Grundniveau her einfach schon ein bisschen besser. Also dann weiß ich nicht, ob Zusammenspiel verbessern, ob das der Hebel wäre oder ob das halt einfach bessere Kicker sind. Das könnte ja durchaus auch sein. Das ist ja auch Limitation. Also ich, für mich wäre die Message, die ich dem anonymen Zuhörer mitgeben würde, bleib bei deinem 1-gegen-1, weil spätestens, sage ich, in der E-Jugend, wenn du das schaffst, so konsequent durchzuziehen, spätestens in der E-Jugend, in der Hallensaison und du selbstbewusste Kinder hast, die ein 1-gegen-1 in der Halle im engen Raum lösen können, weil sie das jetzt schon lang genug machen, dann bist du im Vorteil. Ganz einfach in diesem Altersbereich. Weil das ist das, was den meisten dann fehlt. Die spielen sich, so wie du sagst, irgendwelche Bälle hin und her. Der Torwart hat dann den Ball, passt den zum einen Mitspieler und der ist maximal überfordert und weiß nicht, wie er das 1-gegen-1 in der eigenen Ecke lösen soll. Wenn du da Kinder ausbildest oder hinbringst, dass sie da den Mut haben, dann wirst du da langfristig von profitieren.
Wobei mir auch kommt, also in der F-Jugend ist vermutlich nicht mal die beste Strategie, dieses Zusammenspiel zu und dieses taktische Verhalten zu trainieren, sondern wenn du wirklich gewinnen willst, dann klopfst du den Ball in Richtung Ecke, also je nachdem, ob du jetzt mit Vollbande spielst oder Bande auf einer Seite. Also der eigene Ballbesitz in der Halle ist ja eigentlich nie geil. Du müsstest eigentlich immer wieder hinter die letzte Abwehrreihe des Gegners den Ball flach spielen, sodass der Torwart nicht richtig rankommt und der Verteidiger mit Rücken zur Spielrichtung, also in Richtung von seinem eigenen Tor, zurücklaufen muss, um den Ball zu holen. Da willst du ihn hinspielen und dann deinen Jungs sagen, voll drauf.
Und oder du drehst das Ding um und sagst, für uns die beste Situation ist, wenn der gegnerische Torwart den Ball hat. Weil dann stehen wir überall auf dem Feld, stehen wir 1-1. Unser Torwart, der ist gut genug, dass er den Schuss von dem kleinen F-Jugendkind in der Halle hebt. Heißt, irgendwann wird er den Ball spielen und den Ball jagen wir. Ja.
Ich glaube, das wäre
vielleicht das mal ausprobieren.
Das wäre wahrscheinlich, ja, ist eine super Strategie. Gib dem gegnerischen Tower den Ball und stell alle zu. Und dann werden die so viel Fehler machen in der Altersstufe, dass du zu deinen Torschancen kommst. Und jetzt gehen wir genau.
Weil dann kommst du ja auch wieder, und es ist ja, dann kommst du wieder dahin, das, was ihr sowieso schon gut macht, ja. Nämlich das 1 gegen 1. Also, wenn deine Jungs ein gutes offensives 1 gegen 1 haben, weil du das viel trainierst, so wie du es gesagt hast, als Zuhörer, dann wird auch das defensive 1 gegen 1 automatisch besser.
Es ist ein guter Punkt, deswegen, weil wir ja jetzt hier diesen ästhetischen Anspruch haben. Das Zusammenspiel ist ja mehr wert, als wenn du zum Beispiel einen Spieler hast, der durchdribbeln kann. Dann ist es so, ja gut, die dribbeln halt. Also das ist mir jetzt, ich glaube, das ist, wenn du von außen einfach drauf guckst, ist es nicht so viel wert, wie wenn du eine Mannschaft hast, wo du das Gefühl hast, oh guck mal, der lässt den zurückklatschen zum Torwart und jetzt laufen die sich frei und jetzt tauschen die Position. Und das würde viel mehr Anerkennung bekommen als genau das, was du beschreibst. Nö, wir sind gut im 1 gegen 1, wir haben richtig Bock zu verteidigen, das ist das, was wir machen. Wir geben den Torwart den Ball und dann pressen wir die richtig kaputt und aus den Ballmomenten, also Ballgewinnmomenten, geht's halt innerhalb von 5 Sekunden aufs Tor. Das dann halt, wie wir spielen wollen. Und ja, jetzt sind wir quasi an dem Punkt, wo man eigentlich die Diskussion ja hinbringen muss. So, über was reden wir eigentlich? Also man kann es ganz schnell zu absurden Situationen machen, weil du sagst, na, im Moment, wenn es dir um Gewinnen geht, dann ist ja das Zusammenspiel nicht mal die beste Strategie. Dann wähl dir das aus, womit du gewinnst. Und dieses Halbgare dazwischen, das funktioniert nicht. Deswegen, ja. Lieber Zuhörer, bleib dabei. Ich glaube, du machst alles richtig. Du machst alles richtig, wenn du Sympathisant unserer Trainingsstruktur bist und die Form benutzt, die dafür Sorge tragen, dass die Kids die Grundprinzipien des Fußballs lernen. Und dann, Josh, bin ich voll bei dir. Das wird sich um ein Vielfaches bezahlt machen in den späteren Altersstufen, wo sich dann auch ständig die Spielformate ja ändern. Also da kommst du ja dann nicht mehr hinterher.
Ja. Cool. Ich hoffe, die Frage wurde beantwortet. Hier nochmal der Hinweis auf den Code START7 auf unsere Action-Game-Karten, Schlüsselmoment-Karten und Reflexionskarten im Shop. Und Sakko, wir hören uns nächste Woche nicht, denn wir sind unterwegs.
Gehst du hospitieren bei anderen Sportarten?
Ich gehe hospitieren bei anderen Wintersportarten, wo scharf geschossen wird. Ja. Cool. Sakko, wir hören uns. Bis dahin. Macht's gut. Wenn euch der Podcast gefällt, denkt dran, teilen. Vielleicht gerade dieses Zusammenspielthema ist ja immer wieder ein Dauerbrenner. Teilt es in eure WhatsApp-Gruppe mit den anderen Trainern. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Tschüss.
Tschüss.